Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine. Und der Mond schuf sich Kinder aus seinem Staub, aus seinem Herzen und aus den Sternen. Wenn sie starben, vergingen sie nicht. Sie wurden wieder zu dem, was sie waren. Zu Licht, Staub und Herz. Zu einem leuchtenden, funkelnden Stern am Himmelszelt, mit Erinnerungen aus vergangener Zeit, ohne Körper, aber voller Sehnsucht. Bis wieder alles vergessen ist, bis aus Licht, Staub und Herz wieder ein Kind wird. Ein ewiger Kreislauf bis heute, Tag um Tag. Kapitel 1. Wenn man etwas verliert, das man aufrichtig und innig liebte, ist es möglich, dass man einen Teil seiner selbst ebenso verliert. Ein Teil oder alles. Juri. Ich verlasse dich nicht. Ich werde da oben sein und für dich leuchten. Jede Nacht. Ich werde auf dich warten. Hab Mut im Herzen und Liebe in der Seele. Meine Hände greifen nach dir, halten dich fest. Ich höre deine Worte, sie sind wie ein Flüstern. Ich schreie und schreie, bis meine Lunge sich anfühlt, als würde sie Feuer fangen. Ich sehe dein Lächeln, ich sehe das letzte Mal dein Gesicht, bevor du mit Tier verblasst. Ich kann dir nicht helfen, ich kann dich nicht retten, ich verliere dich. Schweißgebadet wache ich auf. Mein keuchender Atem erfüllt das Zimmer, das T-Shirt klebt an mir, alles dreht sich, mir wird übel und ich kneife die Augen zusammen, um mich nicht übergeben zu müssen. Verfluchte Scheiße! So leise wie möglich hebe ich die Beine über die Bettkante und setze mich aufrecht hin. Kira schläft am Ende des Bettes, so wie jede Nacht, dort oder direkt neben mir. Es tut mir leid, dringt ihre verschlafene Stimme zu mir. Ich will sie nicht immer zu wecken, auch heute nicht. Genauso wenig, wie ich wieder und wieder dasselbe träumen will. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Ich kann es nicht verhindern. Wie kann es so schön und gleichzeitig so grausam sein? Ich bin zerrissen. Jede Nacht sehe ich Lynns Gesicht vor mir, ihres und Tias. Jede Nacht stirbt Lynn in meinen Armen und ich kann nichts dagegen tun. Es fühlt sich real an. Der Traum gibt mir das Gefühl, ich könnte noch etwas ändern. Es besser machen. Erst eine Lüge. Ich stütze mich auf meinen Oberschenkeln ab, beuge mich vornüber und warte darauf, dass mein Puls sich beruhigt, mein Herz weniger und gleichmäßiger schlägt und die Übelkeit abklingt. Darauf, dass aus der Hitze Kälte wird und mein Körper versteht, dass nichts davon passiert ist. Nicht heute Nacht. Aber es wird nicht besser. Jetzt ist einer dieser Augenblicke, der mich unter sich begräbt und mir keine Chance lässt, ihm zu entkommen. Leise stöhnend hebe ich meinen Kopf und drücke mich mit beiden Händen von der Matratze ab. Ich gehe einen Schritt. Dann umfasst mich bereits ein Hauch von nichts. Mein Zimmer habe ich hinter mir gelassen. Ich stehe woanders, habe mich teleportiert, soweit es ging. Ein Schritt, ein weiterer, ein tiefer Atemzug. Jedes Mal ist es wie eine Reise in die Vergangenheit, wie ein neuer Versuch zu ändern, was nicht mehr zu ändern ist. Jedes Mal höre ich sie in meinem Kopf. Mut im Herzen, Liebe in der Seele. Und ich antworte still, Hoffnung im Herzen und Träume in der Seele. Gute Träume, die viel zu selten da sind. Und starke Hoffnung, weil das ist, was ich brauche. Weil ich ohne beides nicht mehr hier wäre. Nicht aufrecht stehen könnte, die Kraft finden würde, Tag um Tag aufzustehen und zu kämpfen. Vielleicht werde ich am Ende nicht stark genug sein. Doch nichts und niemand dieser oder anderer Welten wird mich davon abhalten können, es zu versuchen. Alles in mir schreit nach Rache. Alles in mir will Malik für das büßen lassen, was er getan hat. Egal, wie er es rechtfertigte. Alles in mir will Lynn zurück. Seit dem Moment, in dem sie zu Sternenstaub wurde. Seit 81 Tagen, 3 Stunden und unzähligen Minuten und Sekunden. Seit einer Ewigkeit. Hier in diesem Raum zwischen diesen Wänden und auf diesem Boden weiß ich, dass dieses Ziel das einzige ist, das mich zusammenhält. Meine Aufmerksamkeit lässt in Momenten wie diesen, in denen vergangene Zeit mich einholen, nach. Meine Reaktionen sind nicht so gut wie üblich. Deshalb bemerke ich die Schritte hinter mir erst spät. Dumpfe, vertraute Schritte, die an diesem Ort beinahe so oft erklingen wie meine. Im Augenwinkel sehe ich Faras eintreten, während ich mitten im Raum stehend verharre und auf diesen einen Punkt auf dem Boden blicke. Er ist immer noch rot. Der ganze Raum ist wie zuvor, nichts wurde verändert. Wir wollten es so. Als Mahnmal, als Erinnerung. Als Andenken an sie, das niemand kennt oder gesehen hat, außer uns beiden und unseren Seelentieren. Aber in Nächten wie diesen ist der Drang, das Blut aus dem Gestein des Bodens zu reißen, so stark, dass ich mich kaum traue zu atmen. 81 Tage, sagt Pfarrer Snur, als er neben mich tritt. Ich wünschte, ich hätte das tun können. Ich antworte nicht. Diese Unterhaltung, die eigentlich keine ist, führen wir beinahe jedes Mal, wenn wir uns hier begegnen. Er nennt mir die Tage von Lins Abwesenheit und wünscht sich mehr und mehr, es wäre nicht passiert. Obwohl er leidet, wird er wie die anderen niemals verstehen können, wie sehr ich mir wünsche, dass es anders gelaufen wäre. Besser aufgepasst zu haben. Fehler verfolgen einen, die einen mehr, die anderen weniger. Wir können sie verdrängen oder aus ihnen lernen. Die größten Fehler sind die, von denen man sich mit allem, was einem ausmacht, wünscht, sie wären nie passiert. Weil sie etwas schlimmer gemacht haben. Weil sie nicht klein und unbedeutend waren. Nicht dazu da waren, um etwas zu lernen. Nein, nur um dich zu zerstören. Und das Leben hat keinen Knopf, mit dem man es anhalten oder gar zurückspulen kann. Es läuft weiter und weiter. Es zieht dich mit. Egal wohin. Meine Brust wird enger, schnürt sich zu. Das Blut vor mir verflüssigt sich, breitet sich über den Boden aus und fließt auf mich zu. Meine Erinnerung und meine Angst vermischen sich mit meiner Vorstellungskraft. Ich schlafe schlicht. Ich weiß das. Trotzdem kann mich erst Pfarrers Hand auf meiner Schulter zurück in die Realität holen, in der das Blut längst getrocknet ist und wie alte Farbe auf kühlen Steinen liegt. Ich werde Malik finden und ich werde Lin wiedersehen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, spreche ich die Worte aus, damit ich fester daran glauben kann. Sie sind während jedes Atemzugs mein Anker, auch wenn mir klar ist, dass sie sich wie ein Gift in mir ausgebreitet haben. Das weiß ich, weil ich sie in jeder Faser meines Körpers spüre, weil sie sich in jeden Moment der Ruhe drängen. Sie sind wie ein Stück Gefängnis und Freiheit zugleich. Sie sind ein Antrieb und es ist mir egal, ob er mich am Ende zerstören wird. Ich weiß, sagt Pfarrers und der Griff seiner Hand wird stärker, bevor er sie von meiner Schulter hebt und ohne ein weiteres Wort den Raum verlässt. Mein Kopf dreht sich in seine Richtung. Es ist das erste Mal, dass ich ihn anblicke und dabei sehe ich nur noch seinen Rücken und wie er von seiner Teleportation verschluckt wird. Wir sehen uns beim nächsten Albtraum, schießt es mir durch den Kopf. Spätestens aber in 2 Tagen zur offiziellen Beisetzung der Königsfamilie. Zu Linz, zu Tias. Tief einatmend schließe ich für einen Moment die Augen. Genieße die Stille und die kalte, abgestandene Luft, bevor ich ein letztes Mal meinen Blick durch den dunklen Raum schweifen lasse. Trotz der Dunkelheit ist mir klar, wo welcher Stein sitzt, wie er geformt ist. Zu oft schon war ich hier, habe mir alles durch den Kopf gehen lassen, bin von Seite zu Seite getigert, wahnhaft, um alles zu analysieren und Wege zu finden, wie es hätte verhindert werden können. Seitdem lasse ich das Licht aus. Nur die wenigen Strahlen des Korridors sind da und fallen auf den Boden vor mir. Ich trete zurück, drehe all dem Übel meinen Rücken zu und gehe aus dem Raum, um mich vor der Tür zurück in mein Zimmer zu teleportieren, in dem Kira auf mich wartet. Sie liegt auf dem Bett an dem Platz, an dem ich sie zurückgelassen habe. Ich wäre ein Narr, wenn ich glauben würde, dass sie nach meinem Verschwinden erneut Ruhe gefunden hat. Eine Entschuldigung wäre angebracht, aber mein Mund ist versiegelt. Meine Lippen fühlen sich an, als hätte man sie zusammengeschweißt. Der Geschmack in meinem Mund ist widerlich. Mein Magen rumort. Kira sagt so wenig wie ich, aber das wäre auch nicht nötig gewesen, dass sie Worte für mich findet. Sie macht sich Sorgen, sie ist in Trauer, ist genauso wenig sie selbst wie ich. Vielleicht wegen mir. Als ich mich erneut ins Bett lege, die Arme hinter den Kopf verschränke, kriecht Kira vorsichtig zu mir und legt ihren Kopf auf meinen Bauch. Sie tröstet mich, auf ihre Weise, bevor sie etwas sagt, das mich erneut zu Boden reißt. Kira war schon immer beides, der Anker und der Sturm. Sie ist meine Wahrheit, mein bester Freund und mein größter Kritiker. Sie ist die, die mich ausgleicht. Was ist, wenn wir es nicht schaffen? Flüstert sie und ich finde keine Antwort auf ihre Frage, weil ich es nicht in Erwägung ziehen will, nicht glauben will. Ich weiß es nicht. Das war das erste Kapitel vom Buch Mondlichtkrieger, erschienen im Drachenmond Verlag, geschrieben von Eva Reid. Und das ist das Buch, von dem ich euch beim Buch Mondlichtprinzessin am Ende erzählt habe. Das Buch, das nie hätte ein Buch werden sollen oder sein sollen. Das sollte eigentlich nur eine Kurzgeschichte sein um Juri, wie es jetzt nach dem Tod von Lin weiterging. Aber da ja einige das Ende aus dem Buch Mondlichtprinzessin nicht so ganz verkraftet haben, inklusive mir, ist aus dieser Kurzgeschichte Tatsache ein 202 Seiten langes Buch geworden, das dann Juri, wie wir schon im ersten Kapitel gehört haben, auf dem Weg begleitet, Malik zu finden und Rache an ihm zu nehmen, weil er eben für den Tod von Lin und der Königsfamilie verantwortlich ist und eben der Intrigante in dem Buch vorher war. Und ob er das schafft oder nicht, das wird man natürlich dann in dem Buch lesen. Das Schöne ist, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich das total toll fand von der Autorin, dass sie die ganzen Aussagen der Lesenden angenommen hat. Also wir beschwert haben wir uns jetzt nicht unbedingt. Wir sind bloß nicht klargekommen mit dem Ende. Und ich finde das total schön. Ich finde das total schön, dass da im Prinzip jetzt sogar eine Widmung sozusagen drin ist, beziehungsweise eine Erklärung dabei ist. Und zwar hat sie ein wunderschönes Vorwort geschrieben. Vorwort. Für alle, die Mondprinzessin nicht gelesen haben, legt dieses Buch am besten erst einmal zur Seite. Denn Mondlichtkrieger ist der zweite und finale Teil. Mondlichtkrieger war nie geplant, denn Mondprinzessin war für mich der Anfang der Geschichte und auch das Ende. Bis ihr kamt. Dieses Buch hier habe ich für euch geschrieben. Für jeden Leser, der Lennon sein Herz geschlossen hat, für jeden, der auch eine Tier möchte und sich in Yuri verliebte. Für jeden, der mehr sieht als nur Sterne, wenn er den Blick hebt. Danke. Danke für all eure zauberhaften Worte. Egal, ob ihr das Ende von Mondprinzessin mochtet oder nicht. Für mich gab es nie ein anderes. Es hat sich richtig angefühlt, damals und heute. Weil es trotz allem Hoffnung in sich trägt. Weil man, wenn man die Augen schließt, alles weiterspinnen und seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Weil man sich selbst aussuchen kann, was weiter passiert und wie. Manche von euch haben sich dennoch gewünscht, dass ich es aufschreibe. Und das habe ich getan. Ich habe die Hoffnung, die Verzweiflung und Trauer, den Wunsch nach Rache, die am Ende des ersten Teils bleiben, genommen und daraus einen zweiten Teil gemacht. Für jeden, der am Ende von Teil 1 nicht glauben wollte, dass es das wirklich gewesen ist, geht es nun weiter mit Yuri. Ich weiß nicht, ob ich euch hiermit die Geschichte und das Ende geben konnte, das ihr euch wünscht oder vorstellt, aber ich hoffe, Mondlichtkrieger wird euch berühren. Ich hoffe, er kann eurer Fantasie und vor allem eurem Herz gerecht werden. Denn die Mondprinzessin war von Beginn an gedacht für alle Träumer und Romantiker. Für jeden mit Mut im Herzen und Liebe in der Seele. Für alle, die es schaffen, in jedem Tag die versteckten Wunder dieser Welt zu sehen. Ihr seid ein Teil davon. Vergesst das nicht. Also ich finde allein schon das Vorwort so unglaublich süß und nett und gefühlvoll geschrieben. Und ich muss wieder sagen, ich habe nach dem ersten Teil erstmal eine Zeit lang kein Buch mehr angefasst, weil mich dieses Ende tatsächlich sehr mitgenommen hat. Und als dieser Mondlichtkrieger rauskam, habe ich mich unglaublich gefreut, habe den sofort gekauft und verschlungen und schon beim Vorwort ganz viele Tränchen verdrückt und über das Buch hinweg auch. Also das heißt, wem Mondlichtprinzessin gefallen hat oder wer wirklich mal Lust hat, Mondlichtprinzessin zu lesen, dem würde ich persönlich direkt empfehlen, Mondlichtkrieger auch zu kaufen. Für mich persönlich war die Welt danach wieder in Ordnung. Ich hatte es mir zwar ein bisschen anders erhofft, aber ich finde das Ende, wie es die Autorin dann geschrieben hat, Tatsachen nachvollziehbarer als dieser kindliche Wunsch, dass Lynn plötzlich wieder aufersteht mit Tyr zusammen und die Liebe, wie sie war, weitergeführt wird. Denn sie erklärte schon über die Bücher mehrfach hinweg, dass wir ja alle im Prinzip zu Sternenstaub werden. Und auch am Anfang vom ersten Kapitel steht ja, man wird wieder zu Sternenstaub und aus diesem Sternenstaub wird irgendwann wieder ein Kind. Und deswegen ist diese Art, wie das gelöst wurde, das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Problem, es ist ja kein Problem, sondern dieses Ende, das nicht alle so glücklich gemacht hat, finde ich total schön gelöst. Und auch das lese ich euch jetzt gleich noch vor. Auf jeden Fall von mir absolute Leseempfehlung. Vor allem gerade so für die kalte Winterzeit oder für diese graue Novemberzeit. Natürlich kann man das Buch auch immer lesen, meinetwegen auch im Freibad, aber seid darauf vorbereitet, dass es vielleicht das ein oder andere Tränchen gibt, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Buch. Und ich weiß nicht, wie gut das wiederum im Sommer im Freibad kommt. Ich finde das halt schön, wenn man sich so im Herbst dann so einmuggeln kann in seine Schnuffidecke, mit der Katze auf dem Schoß, mit der warmen Milch, mit Honig in der Hand, wo man sich so richtig dran festkrallen kann, wenn dann so diese traurigen Szenen kommen oder einem so das Herz gerade rausgerissen wird von der Autorin. Und man wirklich auch mal wirklich weinen darf, bis es wieder zusammengeflickt wird, ohne böse und scharf angeguckt zu werden. Also, wie gesagt, für mich eine Empfehlung für die Herbstzeit, aber gerne immer und auf jeden Fall absoluter Lesestoff. So, und wie gerade eben versprochen, jetzt noch das Ende des Buches. Natürlich absoluter Spoiler-Alarm. Das heißt, wenn ihr dieses Buch noch selber lesen wollt, wenn ihr auch noch selber euch vom Ende überraschen und mitreißen lassen wollt, schaltet jetzt ab. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Für alle anderen, die sich gern spoilern lassen, jetzt das Ende des Buches. Kapitel 26. Lynn. Ich erlösche und zerfalle. Ich bin bei dir. Ich war es immer und werde es immer sein. Epilog. Minur. Man schreibt das Jahr 2944. Der Planet ist an seiner Geschichte gewachsen. Die Sternenkinder ebenso. Das Königshaus blieb erhalten. Und irgendwo, in einem kleinen Haus am Rande Minurs, sitzt gerade eine Mutter an der Kante eines einfachen Bettes und versucht, ihre Tochter zu beruhigen. Es wird alles gut werden, mein Schatz. Keine Sorge. Sie streicht ihr liebevoll über den Arm an der Stelle, an der um Mitternacht ihr Sternbett prangen wird. Ich weiß, es ist nur... Etwas Neues bringt immer Veränderung mit sich, schlägt ihre Mutter vor und lächelt zaghaft. Nein, das ist es nicht. Fieberhaft versucht das Mädchen, das in wenigen Augenblicken 17 wird, seine Gefühle in Worte zu fassen. Die Finger des Mädchens vergraben sich dabei in der dünnen Decke, die auf ihr liegt. Ich denke, ich habe Angst. Aber nicht vor dem Sternbild, dem Erwachsenwerden oder dem Schmerz. Was ist, wenn du einen Begleiter bekommst, von dem du denkst, er passt nicht zu dir? Die Mutter verkneift sich ein liebevolles Lachen, während ihre Tochter leicht errötet und ertappt wirkt. Irgendein Insekt oder etwas Schleimiges? Gesteht sie kleinlaut. Du meinst, wie Mim? Fragt ihre Mutter leise, ohne ihr ein Vorwort zu machen. Mim ist ihr Seelentier, eine kleine Natter, und sie ist eine der süßesten Schlangen, die es gibt. Sie ist freundlich und verschmust, wenn auch etwas gruselig, denn man hört sie nie und jeder erschrickt, wenn sie auf einmal da ist. Sie denkt über die Frage ihrer Mutter nach und schämt sich augenblicklich für ihren Gedanken. Tut mir leid, natürlich nicht, Mim. Wir alle lieben sie. Und ich weiß, jedes Lebewesen hat es verdient, geliebt zu werden und zu leben. Etwas, das ihre Mutter ihr beigebracht hat. Ein Wert und eine Weisheit, die sie immer begleiten soll. Niemand ist grundsätzlich weniger wert als jemand anderes. Dein Begleiter wird zu dir passen. Er ist schließlich ein Teil von dir. Er steht schon fest, nur weißt du es noch nicht. Er ist ein Teil deiner Seele. Er spiegelt dich. Nicht zwingend seine Form, seine Gestalt oder sein Wesen. Er wird ein Stück deiner Selbst sein, das du ab diesem Moment außerhalb tragen kannst und wirst. Er wird dich verwundbar machen und gleichzeitig stärker. Sei zuversichtlich, du hast ein gutes Herz. Hab Mut im Herzen und Liebe in der Seele, platzt es aus ihr raus. Augenblicklich hält sie sich erschrocken die Hände vor die Brust und ihr Herz beginnt schneller zu pochen, ohne dass sie sich erklären kann, warum. Sie runzelt die Stirn, schaut ihre Mutter verwirrt an. Genau, lacht diese freudig. Woher hast du diesen schönen Spruch, Linnea?
Ich weiß es nicht,
wispert sie. Gleich ist es soweit. Bist du sicher, dass nur ich hier bleiben soll? Dein Vater und deine zwei Brüder sind sehr aufgeregt.
Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, was mich erwartet und Kieran ist...
Sie seufzt. Jedes Mal, wenn sie versucht, ihren älteren Bruder zu beschreiben, will es ihr nicht gelingen. Schelmisch versucht ihre Mutter.
Noch immer viel zu kindisch.
Sie fangen an zu lachen. Die Anspannung löst sich für wenige Sekunden und das fühlt sich unendlich gut an.
Komm, lass uns die Decke zur Seite legen.
Ihre Mutter greift danach, steht mit ihr auf und legt sie zusammen. Sie schiebt sie ordentlich in ein Fach von Linneas Kleiderschrank. Und du möchtest auch nicht nach draußen? Linnea schüttelt den Kopf, verzerrt ihr Gesicht dabei und pustet sich eine wilde Strähne ihres lockigen, blonden Haares aus dem Gesicht.
Nein, entgegnet sie. Mir geht es gut.
Es geht gleich los. Ihre Mutter strahlt, geht zu einem Fenster ihres Zimmers und reißt es auf. Es ist Nacht, tiefste Nacht. Die Sonne würde erst in einigen Tagen wieder erscheinen.
Willst du, dass ich ganz Minur aufwecke?
Dein Licht werden sie sowieso sehen. Die frische Luft wird dir gut tun. Warte es ab. Gleich wirst du mir dankbar sein. Mit diesen Worten kehrt sie zurück zu Linnea und legt ihre Hand auf ihre Stirn, strahlt sie an. Keine Angst. Du wirst deinen Begleiter lieben. Und er wird nicht anders können, als dich ebenso zu lieben. Er könnte das nicht. Alles Gute, mein Schatz. Alles Gute, wisperte sie und kurz darauf bricht Linnea der Schweiß aus. Hitze durchströmt sie und sie versteht, warum ihre Mutter das Fenster aufgemacht hat. Sie beißt sich auf die Lippe. Sie will nicht schreien. Ihre Mutter greift nach ihrer Hand und sie lässt es zu und drückt sie so fest sie kann. Ihr Handgelenk leuchtet auf. Die Umrisse des Sternbildes setzen sich fest, erstrahlen und erhellen den Raum. Von da breitet es sich aus, das Licht, die Hitze, und zieht durch Linneas Körper, bis es nirgendwo mehr hin kann und aus ihr herausbricht. Ihr Rücken biegt sich, sie bäumt sich auf und sie kann diesen einen Schrei nicht unterdrücken. Ihre Mutter hält die Augen geschlossen, versucht sie zu schützen vor dem Mond- und Sternenlicht, das ihre Tochter umgibt. Kurz darauf kippt Linnea zurück. Ihr Atem rast und ihre Haare kleben in ihrem Gesicht. Während ihre Mutter die eine Träne nicht aufhalten kann, die über ihre Wange rollt und plötzlich aufkeucht. Linnea spürt den Druck auf ihrem Bein, ihr Handgelenk brennt und zieht zugleich. Das Echo des Schmerzes und der kurzen, aber intensiven Anstrengung hallt in ihr wieder. Sie zählt still bis drei, bevor sie die Augen wieder öffnet.
»Hey«,
sagt sie gerührt und sieht ihren Begleiter freudig an. Dieser beginnt zurückzulächeln und verrät ihr seinen Namen. Sie kann nicht anders, als ihn in den Arm zu nehmen. Ihre Mutter hingegen verlässt eilig den Raum. Nicht nur, um ihrer Tochter Freiraum zu geben, sondern weil auch sie ihn benötigt. Ihr Herz rast, ihr Körper zittert und bebt.
»Das ist unmöglich«,
haucht sie leise vor der Tür Linneas zu sich selbst. Sie gibt sich einen Ruck, rauscht hinunter ins Wohnzimmer, in dem ihr Mann und ihre Söhne samt ihren Begleitern ungeduldig warten. Freudig blicken sie entgegen.
»Ist alles in Ordnung? Ist alles gut gegangen?«
Ihr Mann erhebt sich sofort. Er vergöttert Linnea und war voller Sorge.
»Ja«, erwidert sie erstickt. »Es geht ihr gut, aber für heute braucht sie Ruhe. Morgen werdet ihr mit ihr reden können und unser neues Familienmitglied kennenlernen.«
»Ach komm schon, du willst nichts sagen?«
Geh ins Bett, Kieran. Nimm deinen Bruder mit. Wenn du auch nur in die Nähe des Zimmers deiner Schwester kommst, wird das Konsequenzen haben. Hast du mich verstanden?«
Ihre Stimme ist leise, aber bestimmt. Sie klingt wütend. Dabei gibt es dafür keinen Grund. Deshalb ändert sich Kierans überraschter Ausdruck schnell in einen mürrischen, bevor er sich seinen Bruder schnappt und das Zimmer verlässt. Ihr Mann kommt auf sie zu, mustert sie intensiv mit zusammengezogenen Augenbrauen.
»Ist wirklich alles in Ordnung? Du hast unseren Sohn, eben ohne Vorwarnung, ziemlich, wie soll ich sagen, du warst sehr wütend.«
Sie blickt ihm tief in die Augen. »Erinnerst du dich an das Buch, das meine Mutter mir nach ihrem Tod vermacht hat?« Er lacht auf.
»Du redest von deinem Märchenbuch?«
»Nein!«
Sie gibt ihm einen Klaps auf den Arm, bevor sie zum Schrank in der Ecke geht, in dem das Buch steht. Der Einband ist sehr, sehr alt und es hat ihrer Mutter so unendlich viel bedeutet. Sie zieht es heraus und riecht daran. Es duftet nach Papier, Staub und immer ein wenig nach ihr. Ein paar der Seiten sind lose, fast alle bereits vergibt.
»Du weißt, wie viel es mir bedeutet und es ist wahrscheinlich kein Märchenbuch, sondern die Geschichte Menuas.«
»Geschichten und Legenden wohl eher«, spottet ihr Mann,
bevor er sich zurück auf das Sofa setzt.
»Es ist vor Hunderten von Jahren geschrieben worden und niemand weiß, wie meine Familie in seinen Besitz kam. Meine Mutter hat mir alte Geschichten vorgelesen über Kriege, Verhandlungen, Sitten und Bräuche. Darüber, warum die Erdenkinder nicht wussten, dass es uns gibt.« Sie schlägt das Buch liebevoll auf.
»Die Könige unserer Welt haben sich verewigt.« Sie ist voller Ehrfurcht. Mitsamt dem Buch geht sie zu ihrem Mann und lässt sich neben ihm nieder.
»Eine davon war immer meine Liebste.«
Ihre Stimme bricht. Und ihr Mann, so wenig er an die Legenden und alten Erzählungen glaubt, unterbricht sie nicht.
»Ich habe sie dir nie erzählt, weil du dieses Buch hast, aber ich will sie dir heute erzählen, dir eine Stelle daraus vorlesen.«
Und sie beginnt zu lesen.
»Die Zeiten haben sich zum Guten gewendet. Der Frieden ist zurückgekehrt. Aber für diesen einen Sieg musste so viel geopfert werden. An dieser Stelle gelten meine Gedanken meinem treuen Freund Juri, der mehr verloren hat als wir anderen zusammen. Sein Herz. Luna Mea war ein Sternenkind, versehentlich großgezogen auf der Erde. Sie war das Kind meines Vaters und meiner Mutter und wir alle dachten, sie wäre tot. Doch niemand gab es auf, sie zu suchen und so fand Juri sie schließlich an ihrem 17. Geburtstag, brachte sie zu uns nach Hause, brachte sie in ihre Heimat. Das Glück hielt nicht lange, denn durch Verrat und Missgunst verloren wir an einem Abend nicht nur meine Eltern, König und Königin Menuas, sondern auch Lin. Juri liebte sie und sein Schmerz veränderte ihn, fraß ihn auf, ohne dass er es aufhalten konnte, bis am Ende sich selbst verlor. Ich kann es nicht vergessen. Ich kann weder ermessen, wie groß die Liebe wirklich war, noch dass sie das Universum je zu brechen vermag. Ja, es gab sie. Die Prinzessin, die keine sein wollte und die ihr Herz an einen Mondkrieger verlor, den sie nicht haben durfte. Es gab ihn, den Krieger, der sie sterben sah und Rache schwor. Und ihre Schutzgeister, Tyr und Kirre, die ebenfalls zu Sternenstaub wurden, die sie unendlich liebten. Waschbär und Lux waren beste Freunde. Ich schreibe diese Zeilen nieder in der Hoffnung, dass sie die Zeit überdauern. Unzählige Könige und Königinnen werden Menua regieren. Unzählige Sternenkinder werden leben, kämpfen und lieben. aber ich hege nur eine Hoffnung, dass Juri und Lynn sich irgendwann wiederfinden und eine zweite Chance bekommen. Die Ewigkeit ist nichts, wenn man liebt. Pharas, König von Minur. Als sie endet, ist es vollkommen still im Zimmer. Lediglich ihr leises Weinen ist zu hören.
Luna Meer, wiederholt ihr Mann.
Ja, Linnea, weil ich diese Geschichte am meisten liebte und sie so tragisch schön war. Unsere Tochter ist nach einer Prinzessin Minuas benannt, die vor mehr als 900 Jahren gelebt hat.
Das ist eine Legende,
beharrt er und nimmt ihr das Buch ab, legt es zur Seite, während sie ihre Tränen trocknet und sich räuspert. Möchtest du... Sie schluckt schwer und schließt einen Moment die Augen.
Möchtest du nicht wissen, welchen Begleiter sie bekommen hat?
Ihre Stimme ist fest und klar. Ihr Blick hält den Sein fest. Es ist ein Waschbär und ihr Name ist Tyr. Einige Tage später verhalten sich noch immer alle im Haus komisch. Kiern ist ungewohnt still, ihr Vater nachdenklicher als sonst und ihre Mutter überfürsorglich. Nur der Kleinste im Bunde ist wie immer. Linnea hält es nicht länger aus. Sie verlässt das Haus, ohne Bescheid zu geben, und geht spazieren. In der Nähe ihres Hauses gibt es einen winzigen See. Er gleicht eher einer großen Pfütze. Dort verbringt sie gerne Zeit, besonders während der Nachtphase. Die Sterne spiegeln sich im Wasser und geben ihr das Gefühl, sie wären überall und sie ein Teil von ihnen. Heute nimmt sie das erste Mal Tyr mit. Ihre Mutter hat recht behalten. Sie liebte den Waschbären sofort und kann die Verbindung zu ihm auf gewisse Art und Weise spüren. Tyr leuchtet wunderschön. Als sie am See ankommen, setzen sie sich an dessen Rand und schauen in den Himmel.
Tyr?
Ja, antwortet sie leise. Ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne, sagt Linnea vage und runzelt die Stirn.
Klingt das blöd? Ich meine nicht, dass wir uns jetzt kennen, weil wir uns gesehen haben, sondern etwas anderes. Es fühlt sich an, als würden wir uns wiedersehen.
Ausgesprochen findet Linnea ihre Worte albern, aber sie hätte keine anderen finden können.
Tyr schmiegte sich an sie, flimmerte und leuchtete dann heller.
Ich weiß, was du meinst. Mir geht es ähnlich.
Meinst du, das ist normal, weil wir zwei eins sind?
Das kann ich dir nicht sagen. Es tut mir leid.
Als ein lautes Knacken ertönt, zucken Linnea und Tyr zusammen und drehen sich um. Tyr stellt sich sofort vor sie und ist aufmerksam. Ein anderer Begleiter wird sichtbar. Sein Licht ist unverkennbar. Und ein junger Mann.
Entschuldigt, ich wollte euch nicht erschrecken.
Schon in Ordnung, erwidert Linnea, obwohl ihr eine Gänsehaut über die Arme fährt. Er kommt näher und sie schiebt ihr dickes Haar beiseite, um ihn besser sehen zu können. Er ist nicht auffällig angezogen, hat braunes Haar, soweit sie erkennen kann, und ein freundliches Gesicht.
Darf ich mich zu dir setzen?
Sie nickt, während Tyr wieder auf ihren Schoß klettert.
Ich habe dich hier noch nie gesehen, setzt sie an und mustert ihn von der Seite.
Ich komme auch nicht aus dieser Ecke. Ich brauche eine Auszeit und irgendwie bin ich hier gelandet, gesteht er.
Linnea kann sich nicht vorstellen, wie man einfach irgendwo landet, ohne es vorher geplant zu haben. Sie plant Dinge gerne. Sein Begleiter kommt näher, ein großes, schönes Tyr, und setzt sich zu ihm. Im Schein des Lichts erkennt sie seine Züge und auf unerklärliche Weise wird sie davon gefesselt. Sie kann den Blick nicht lösen und ist gefangen. Etwas schnürt sich um ihre Brust und zieht. Sie keucht. Ihr Herz tobt und sie erkennt, dass er es aufführen muss. Seine Augen sind aufgerissen. Sie sind braun und sie merkt es. Sein Atem rast, seine Brust hebt und senkt sich. Tyr macht sich Sorgen, versucht sie wegzuziehen, krabbelt über sie und schafft es. Als wären beide geschlagen worden, fliegen sie mit einem schnellen Ruck nach hinten, prallen jeweils mit dem Rücken auf den Boden ab.
Ist alles okay, Linnea?
Tyr klingt ängstlich.
Was war das?
Sie spricht mehr mit sich als mit Tyr und erschreckt, als der Mann so schnell wieder vor ihr steht, sich den Schmutz von der Hose wischt und sie mit angespannten Zügen ansieht.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, du könntest es mir sagen.
Linnea weicht zurück. Es ist ein Reflex. Und der Mann hebt beschwichtigend die Hände.
Ich war das nicht. Und ich werde dir nichts tun. Ich bin durch Zufall hier. Und...
Er lässt die Hände sinken. Das neben mir ist Kira. Sie ist ein Luchs.
Ich weiß, wie ein Luchs aussieht.
Linnea kann sich diesen Kommentar nicht verkneifen. Und aus irgendeinem Grund scheint es ihn zu amüsieren. Denn ein Grinsen zeichnet sich auf seinem Gesicht ab.
Mein Name ist Juri.
Er beugt sich vor, hält Linnea die Hand hin. Aber sie zuckt zurück. Tyr zeigt die Zähne und bäumt sich auf.
Vielleicht gehst du besser, warnt sie.
Er wägt es ab, dreht sich schließlich um und geht. Kira folgt ihm und Linnea liegt da mit seinem Namen in ihren Gedanken.
Juri. Sie wiederholt ihn wieder und wieder und kann nicht aufhören. Etwas in ihr klammert sich daran fest, so sehr, dass sie aufspringt und schreit, warte! Er bleibt stehen, dreht sich zu ihr um und wartet. Linnea kommt ihm entgegen, Schritt für Schritt, mit Tia an ihrer Seite, die nicht begeistert ist von der ganzen Sache. Sie stoppt kurz vor ihm und erkennt, wie groß er tatsächlich ist. Fragt sich, ob das eine gute Idee ist und ist irritiert, als Tia zaghaft auf Kira zutippelt und die beiden aneinander schnuppern, bis Kira einfach über Tias Gesicht leckt und sie zu kichern beginnt. Juri, sagtest du? Fragt Linnea zögerlich und als er nickt, fährt sie fort. Ich heiße Linnea. Sie wartet ab, beobachtet ihn genau. Aber da ist nichts. Nichts passiert. Er kennt sie nicht. Innerlich lacht sie über sich selbst. Wie auch. Er streckt seine Hand aus, zumindest ein wenig, denn sie stehen sehr nah beieinander. Schön, dich kennenzulernen. Seine Stimme ist rau und ernst. Linnea hebt ihre Hand und legt sie zaghaft in seine. Haut trifft auf Haut. Ihre Hand gleitet einfach weiter. Es passiert einfach. Sternbild trifft auf Sternbild. Sie leuchten auf, Licht explodiert und tanzt. Sie erhellen zusammen alles um sich herum, werden erfüllt von Wärme, von Sternen und Unendlichkeit, während ihre Seelen erwachen. Wind fegt durch ihre Haare, über ihre Haut, ihre Herzen finden sich, ihr Takt wird zu einem. Sie sind da. Erinnerungen. Auf einem Schlag ist es vorbei. Sie knicken beinahe ein, das Licht versiegt. Linneas eine Hand liegt noch in der von Juri. Sie schafft es nicht, ihren Blick abzuwenden. Sie hebt ihre andere Hand an ihre Wange. Sie ist nass. Tränen rinnen über ihr Gesicht. In ihr tut alles so weh. Wieso tut es nur so weh? Lin, wispert Juri erstickt und reißt sie in seine Arme, hält sie fest, während ihr Körper anfängt zu beben. Irgendwann schiebt sie ihn ein Stück zurück, lacht und weint zugleich. Ungläubig fährt er mit seinen Fingern über ihr Gesicht, zeichnet ihre Konturen nach, versucht die Erinnerungen mit dem, was er sieht, zu verbinden. Ich habe dich gefunden, stellt er erstaunt fest.
Ja,
flüstert sie mit brüchiger Stimme.
Ich habe dir doch gesagt, wir sehen uns wieder.